Aber heute sind wir erstmal hier im Prediger, Kapitel 11. Wir sind letzte Woche bis Vers 8 gekommen und machen deswegen heute in Vers 9 weiter. Das ist ein spannendes Buch.
Ja.
Buch Prediger. Ein Buch voller Lebenserfahrung. Lebenserfahrung eines Mannes, der es eigentlich gut begonnen hat mit Gott. Denkt an Salomo als junger Mann. Er ist König geworden und hatte da erstmal, glaube ich, ein bisschen die Hosen voll und Respekt vor der Aufgabe. Und Gott ist ihm erschienen und hat gesagt, bitte mich um was immer du willst. Und Salomo hat um Weisheit gebeten, Weisheit, das Volk zu führen. Und Gott hat gesagt, weil du mich um Weisheit bittest, gebe ich dir auch alles andere dazu. Mhm. Reichtum und den Ruhm und alles andere. Und er war ein unheimlich gesegneter junger Mann. Aber dann aus irgendeinem Grund, also nicht aus irgendeinem Grund, wir wissen schon, woran es gelegen ist auch, Gott hat gesagt, der König soll sich nicht hier großes Heer anschaffen, Salomo hat es gemacht. Mhm. Vor allem auch, er soll sich nicht ausländische Frauen einheiraten. Und er hat es gemacht. Hatte 1000 Frauen, unglaublich eigentlich, unvorstellbar. War auch ein Statussymbol damals. Aber wir lesen, dass die Frauen sein Herz geneigt haben, und zwar zu den Götzen, zu ihren fremden Götzen. Also es war ja nicht das Problem, dass die Ausländerinnen waren. Gott hatte überhaupt nichts gegen Ausländer. Im Gegenteil, er sagt im Alten Testament, dass wir die Ausländer genauso behandeln sollen wie die Einheimischen und genauso schätzen sollen, und die durften genauso Teil von Gottes Volk werden. Aber das Problem war, ja, Ausländer, die ihre Götzen mitbringen, ihre Götter. Also jetzt nicht, wir haben so Beispiele in der Bibel, wie die Ruth, die gesagt hat, okay, ich will dem Gott Israels nachfolgen und Naomi, dein Gott sei mein Gott und dein Volk sei mein Volk. Und Gott hat die Ruth sogar in den Stammbaum des Messias, Jesus, eingebaut. Aber auf der anderen Seite haben wir das Problem bei Salomo, dass er, heute würden wir sagen, er hat sich mit Nichtchristinnen eingelassen, hat jede Menge von ihnen geheiratet sogar noch, und die haben dann sein Herz weggezogen von dem wahren und dem lebendigen Gott. Und das ist ja immer so, entweder wir sind ein Einfluss oder wir sind beeinflusst. Und deswegen warnt uns die Bibel auch davor, hier Beziehungen, prägende Beziehungen einzugehen, sage ich mal, mit Leuten, die Gott nicht nachfolgen wollen, die einen anderen Gott anbeten, einen anderen Götzen anbeten. Ich denke, das gilt ganz sicher für Ehe, solche Bereiche. Ich meine, das ist die persönlichste, die intimste Bindung, aber wahrscheinlich auch Geschäftsbereiche. Also alle Bereiche unseres Lebens, wo wir nicht den Einfluss haben können, wo wir nicht lenken können. Ich denke, wir dürfen Freundschaften haben, und das sollen sogar, ne? In der Welt sein, es ist voll der Welt, aber in der Welt. Aber wenn wir uns in irgend so Partnerschaften einlassen, wo ein Teil ganz andere Werte hat und ganz andere Ziele und einen anderen Herrn hat letztendlich, dann wird es nicht gut funktionieren, und davor warnt uns die Bibel. Und wir sehen das im Leben von Salomo.
Ein bisschen noch.
Und auch in den Menschen von uns herum.
Ja.
Viele Beispiele von jungen Leuten, die nicht christlichen Freunde und nicht christliche Freundinnen, und über kurz oder lang einfach weg sind vom Fenster. Auch Ehen. Ja. Ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Also gerade wenn Kinder kommen, zum Kindererziehung geht, und Mama will im Gottesdienst gehen, Papa will am Fußballplatz gehen. Wohin wollt ihr gehen, Jungs? Ja, ist schwierig. Also deswegen ist es gut, auf Gott zu hören. Salomo hat nicht gehört und hat die bittere Frucht geerntet. Und ich meine, er hatte alles. Er hat sich dann so auf die Suche begeben nach einem Sinn im Leben ohne Gott und nach Erfüllung im Leben ohne Gott, und ist draufgekommen, das gibt es nicht wirklich. All diese Dinge ist alles Windhauch. Er hatte allen Reichtum, muss man sich mal vorstellen. Der Kerl war so reich, dass er sich seinen Thron mit Gold überziehen hat lassen und dass die Schilde seiner Leibwache mit Gold überzogen waren. Ich meine, absolut unnötiger Luxus. Aber es war egal. Silber war gar nichts wert zu seiner Zeit, weil davon hat er so viel, dass es nichts mehr wert war. Unglaublicher Reichtum. Bill Gates oder wie sie alle heißen. Von damals. Und er hat gesagt, ich setze mein Herz drauf und ich werde meinem Herzen nichts zurückhalten, was es begehrt. Und so hat er gelebt. Und er ist drauf gekommen, es ist alles Windhauch. Es erfüllt nicht wirklich das ganze materielle Zeugs. Und dann hat er gesagt, okay, ich versuche es mit intellektueller Befriedigung. Ich werde ein Wissenschaftler, ein Forscher. Und er hat begonnen, sich mit allen möglichen Dingen zu beschäftigen, mit Tieren und Pflanzen zu beobachten, also Botaniker und Wissenschaftler, nach Erkenntnis zu streben. Und letztendlich hat er gesagt, auch das bringt es eigentlich nicht. Und er hatte Ruhm und all das Ganze. Es ist alles leer, es ist alles Windhauch oder ein Haschen nach Wind, hier greifen nach Luft. Und jetzt gegen Ende seines Buches kommt er so ein bisschen in einen Richtungswechsel rein. Wenn wir das Endergebnis von dem Ganzen sehen, von seinem jahrelangen Forschen hier, seinem langen Versuchen, Erfüllung zu finden ohne Gott, getrennt von ihm. Und er findet eigentlich so eine schöne Ausgewogenheit gegen Ende hin. Ich habe schon im letzten Mal gesehen, dass sich so ein bisschen diese Perspektive wandelt von unter der Sonne, dass er Gott mehr einbezieht. Und jetzt, heute spricht er zuerst mal über das Altern, aber auch über die Jugend. Und ich denke, es ist beides für uns anwendbar. Wir alle sind immer so jung, wie wir mal waren, aber wir sind auch nicht so alt, wie wir hoffentlich noch werden. Inge, können wir sagen, ich hoffe, du bleibst so jung, wie du aussiehst. Anderen könnte man sagen, ich hoffe, du wirst mal so alt, wie du aussiehst. Aber Salomo sagt hier, freu dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Also Vorteil der Jugend. In gewissen Sinn können wir mehr genießen, wenn wir jung sind. Wir sind freier. Wir sind fitter.
Naiver, würde ich sagen.
Vielleicht auch, ja. Naiver. Wir stehen irgendwie so voll im Leben drin und man macht sich vielleicht auch noch nicht so viele Sorgen als Junge wie später mal. Aber er sagt, freu dich, Jüngling, in deiner Jugend. Und wie gesagt, das gilt für jeden, auch von uns. Wir sind alle nicht so alt, wie wir sein könnten. Und biblisch gesehen können wir alle noch zu den Jungen im Vergleich zum Methusalem. Aber dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und leb nach dem, was dein Herz sich wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Also genieß das Leben, könnten wir sagen, sagt er hier. Und ich denke, das ist eine schöne Ausgewogenheit. Er hat auf der einen Seite gesagt, ich habe alles ausprobiert und ohne Gott bringt es das ganze Zeug und all das bringt es nicht wirklich, das ist alles leer. Aber auf der anderen Seite, genieß auch dein Leben. Genieß das, was du hast. Und ich denke, das ist zutiefst biblisch und zutiefst heilig auch und zutiefst gut, das Leben zu genießen und das, was Gott uns geschenkt hat. Jesus spricht davon, dass alle Nahrung, der Stelle, wo er sagt, es wurde alles gereinigt, was mit Danksagung dargebracht wird. Er sagt, es ist zum Genuss da, dass wir es genießen können. Also gutes Essen genießen, Schluck Wein genießen, schönen Sonnenuntergang genießen, Gespräch mit einem lieben Menschen genießen. Wir dürfen es genießen. Also auf der einen Seite nicht materialistisch werden oder nur am irdischen hängen bleiben, das befriedigt nicht. Das ist leer. Aber auf der anderen Seite auch nicht irgendwie so ein Asketentum. Wir müssen alles verleugnen und wer wirklich heilig sein will, der darf am besten gar nicht lachen und sich gar nicht freuen und alles, was geistlich ist, ist immer sehr ernst und traurig und belastend. Nee, gar nicht, freudig. Freudig dran. Genieß es. Das müssen wir lernen. In der Gegenwart zu leben, weil wo genießen wir? Nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Den Augenblick wahrzunehmen und zu genießen mit Jesus gemeinsam. Danke, ja, danke Jesus für das tolle Essen. Danke, dass wir zusammen sein dürfen. Danke, dass wir Klamotten haben zum Anziehen und dass wir in unser Auto steigen dürfen und rumfahren dürfen. Ich meine, wie abgefahren. Das ist total cool. Ich denke mir das immer, wenn ich mit dem Flugzeug unterwegs bin. Du sitzt da oben und schaust auf die Wolken runter. Ich denke mir, eigentlich sollte das gar nicht sein. Ne? Ja. Wie abgefahren. Ne? Wir laufen da rum in diesem Flugzeug über den Wolken. Das ist toll. Tolle Erfahrungen sind das. Dürfen wir genießen. Und das ist ein guter Punkt, Inge, dass du sagst, mit Dankbarkeit. Auch in der Gemeinschaft mit dem Herrn genießen. Weil das ist ja auch was. Wo können wir Beziehung mit dem Herrn pflegen? Zukunft? Nee. Jetzt. Vergangenheit? Mhm. Auch nicht, sondern jetzt. Und Gott ist ein ewiger Gott. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Wir könnten auch sagen, er ist im ewigen Jetzt. Und wenn ich bin im Hier und Jetzt bin, und das ist ja eigentlich das Wunderbare an unserer Leiblichkeit auch, weil unser Leib ist immer im Hier und Jetzt. Ja. Das heißt, wenn du was Schönes isst, ja, dann bist du, wenn du das genießt, dann bist du im Jetzt. Und Gott ist auch hier und da kann ich ihm begegnen. Also gerade auch in diesen schönen Dingen. Die Bibel ist gar nicht leibfeindlich oder sinnesfeindlich in dem Sinn, ganz im Gegenteil. Gott hat uns das geschenkt. Er hat die ganze Welt, das ganze Universum erschaffen für uns eigentlich. Dass wir einen Ort haben, wo wir mit ihm das Leben genießen können. Gemeinschaft mit ihm. Also genieß es. Genieß, was immer das für dich bedeutet. Genieß die schönen Momente mit den Kindern, mit den Enkelkindern. Das ist ein Geschenk. Freu dich an der Frau deiner Jugend, ne, hat man hier.
Aber da kommt ein Aber.
Ja, das kommt, da kommen wir auch dazu. Es ist schön ausgewogen. Hier im Kapitel 9, Vers 7 hatten wir das: Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Vers 9, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Das ist doch toll, oder? Dass Gott das sagt. Aber eine schöne Ausgewogenheit. Im Vers 9 geht es auch weiter: Doch wisse, dass um all dieser Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte Übel von deinem Leib fern. Denn Jugend und dunkles Haar ist Nichtigkeit. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Also auf der einen Seite genieß das Leben, genieß die Möglichkeiten. Hey, wenn du jung bist, dann hast du Möglichkeiten. Gerade auch hier, wenn du Single bist, ja. Genieß auch die Saison, sage ich mal, in deinem Leben oder die Zeit, diese Ungebundenheit auch ja, in dem Dienst für den Herrn. Das ist die Zeit, wirklich alles zu geben. Zeit, wo man reisen kann, einfacher. Wo man sagen kann, okay, Herr, du rufst mich in den Dschungel nach Südamerika. Klasse, ich gehe. Genieß es. Ich war lange Jahre Single und das war immer was eigentlich, was mir wichtig war. nicht so zu leben, dass ich, ja, manche leben ja so, wenn ich verheiratet bin, dann geht das Leben erst los, ne? Und bis dahin leide ich mein Single-Dasein. Das ist ja völliger Quatsch, ne? Ich wollte eigentlich nie drauf zurückschauen auf meine Single-Zeit und sagen, die habe ich verschwendet, weil ich mir irgendwie selbst leid getan habe oder ich war bis 38 Single.
Vermisst du das jetzt nicht mehr so, diese Freiheit?
Manchmal ja, aber ich glaube, ich habe mein Single-Leben auch wirklich gelebt hier zum. Ist wirklich genutzt auch. Und jetzt ist eine andere Saison und jetzt genieße ich genauso meine Kinder und meine Frau und
Das kommt immer
es
wieder.
ist wunderschön. Ich meine, klar gibt es manchmal Momente, wo du sagst, ach, das wäre doch jetzt toll hier, wenn ich spontan nochmal 3 Wochen Praiseland oder so drauflegen könnte, aber
Kommt
es
so ein Moment.
geht halt nicht. Aber auf der anderen Seite genieße ich total meine Kinder und meine Frau und das ist auch schön. Und wieder hier im Jetzt das zu genießen, was Gott einem jetzt gegeben hat. Und so oft weinen wir ja den Dingen nach, die wir jetzt gerade nicht haben, statt die Dinge zu genießen,
Genau.
die wir haben. Und dann, das Leben verändert sich, irgendwann wird es anders. Und man wird vielleicht ein bisschen gesetzter, wenn man älter wird, ein bisschen konservativer und ja, andere Saison. Du hast mit anderen Menschen Kontakt, plötzlich mit Eltern und auch das ist gut, auch das ist Missionsfeld. Aber es ist anders und es ist auch gut. Also zu genießen, aber auf der anderen Seite bringt ihr jetzt hier rein diesen ganzen Gedanken von genießen, freuen, aber mit Verantwortung. Haben wir auch schon drüber gesprochen, dieser Gedanke. Ja, Teenager, mein Gott, die tun halt dumme Dinge und das ist so das Alter, das man verschwenden darf und wo man einfach so, ja, sag mal, gottlos leben darf und das ist kein großes Problem, das ist eigentlich völliger Quatsch. Ganze Leben in einer ewigen Perspektive leben und Korintherbrief steht, wir müssen eines Tages alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und Rechenschaft ablegen für das, was wir getan haben oder auch nicht getan haben, wie wir es getan haben. Ihr sagt, für jedes unnötige Wort werden wir Rechenschaft abgeben. Und ich glaube, das ist ja gar nicht so gemein, dieses, dass wir leben müssen, ach, genieß dein Leben, aber Gott wartet hier mit einem riesen Prügel, dass du irgendwie was falsch machst. Nee, einfach realistisch leben und sagen, hey, das Leben hier ist nicht alles, ich sehe realistisch. Die Ewigkeit kommt, das, wie ich jetzt lebe, hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Und ich will einfach realistisch sein und diesen Gedanken, diese Perspektive mit einbeziehen. Und eigentlich schon als junger Mensch in der Gegenwart Gottes leben, bewusst. Und das ist was Schönes, das ist ja nichts, was einem Angst machen sollte oder, oh nee, Gott schränkt mich so ein. Ganz im Gegenteil. Er hält mich von dem ab, was mich kaputt macht. Und Salomo hat die Erfahrung reichlich gemacht. Dinge, die kaputt machen, Sünde. Also entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte das Übel von deinem Leib fern. Flieh der Sünde. Und denk an deinen Schöpfer. Alle Tage deiner Jugendzeit. Und natürlich auch im Alter, aber ich denke, wenn man jung ist, dann schiebt man diese Ewigkeit oder den Gedanken an die Ewigkeit, an den Tod und Gericht und diese Dinge oft gern mal weg und man ist leichtfertiger. Also eine wunderschöne Ausgewogenheit finde ich hier. Genieße das Leben, das ist toll, das ist schön. Aber gemeinsam mit Gott genieße es und mit einer ewigen Perspektive. Das ist echte Weisheit hier. Ja, und dann spricht er über das Alter. Über Alter, Sterben und auch da wieder die Vorbereitung darauf. spricht hier von den Jahren, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Es ist sehr poetische Sprache jetzt, bevor sich verfinstern die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Also Dauerregen eigentlich. So eine Zeit, wo das Leben ja, einfach schwieriger wird oder vielleicht auch auf Dauer.
Ja, aber warum steht hier böse Tage?
Ja, das ist hebräische Poesie. Ne? Da gibt es gut und böse oder gut und schlecht. Da gibt es nichts dazwischen. Das ist ein Kontrast. Einfach. Also ich würde es jetzt gar nicht so moralisch irgendwie bewerten. In dem Sinn, sondern einfach, ja, schwierige die Tage, unangenehme Tage, ja. Was ich die Sonne und der Mond
steht in deiner verfinstern. Böse?
Welche Vers, ne?
Das ist 12. 1.
Schlechte Tage.
Und bei dir?
Bei mir steht böse.
Ja, gute Nachricht. Also das muss man jetzt nicht.
Ne, Tage des Übels steht bei mir.
Ja, okay, das ist halt Luther. Luther ist.
Also beschreibt eigentlich die Mühsal
ja.
Im Alter. Realistisch. Bevor sich verfinstert die Sonne und das Licht. Ich weiß nicht, ob es da um die Sehstärke geht. Viele glauben, dass es auch mit dem Demenz zu tun hat. Es fängt bei mir schon an. Passiert euch das auch, dass ihr manchmal in den Raum reingeht und euch dann fragt, was wollte ich eigentlich hier?
Jeden Tag. Jeden Tag mehrmals.
Solange ich zurückdenken kann.
Es gibt so ein Autor, der hat das so beschrieben. Und zwar einen alten Menschen, der die Treppe hochgeht, weil er irgendwas holen will von oben. Und auf Mitte des Weges vergisst er eigentlich, warum er hochgehen wollte. Und dann steht er da und überlegt sich, ob er wieder runtergehen soll und sich überlegen soll, ob er sich erinnern kann, was er eigentlich holen wollte oder ob er hochgehen soll. Und rumsuchen soll, ob er irgendwas findet, was er mit runternehmen soll. Und das ist auch schon ein bisschen schwerfällig, das Überlegen. Also setzt er sich hin, um da zu überlegen. Und als er so eine Zeit lang sitzt, kann er sich nicht mehr erinnern, ob er irgendwas von unten hochtragen wollte oder von oben runtertragen wollte. Es gibt so die Geschichte von so zwei alten Schwestern, die in der Gemeinde zusammensitzen und die eine sagt zur anderen, du, es ist mir schrecklich peinlich, aber ich kann mich nicht mehr an deinen Namen erinnern. Wie war dein Name nochmal? Und es ist erstmal lange Zeit Stille und dann sagt die andere, willst du es sofort wissen? Aber es kommt die Zeit, wo man einfach nicht mehr so fit ist. Die konnte sich auch nicht mehr erinnern an ihren Namen.
Ach so, jetzt. Ja, okay, ja.
Ja, wir bauen ab. Und dann, was am Vers 3, an dem Tag, an dem die Wächter des Hauses zittern und starke Männer sich krümmen und die Müllerinnen müßig gehen, weil sie wenig geworden, wenn sie verfinstern, die durch die Fenster sehen, also hier haben wir wahrscheinlich das Augenlicht, das ist ja Gottes Gnade, ne? Wir bekommen Falten und Haare fallen aus und wachsen irgendwie von da oben nach unten, die kommen plötzlich bei den Ohren raus und bei der Nase und hier oben habe ich ein Loch. Aber Gott ist gnädig mit der Zeit, man sieht auch nicht mehr so gut, also man fällt einem nicht mehr alles so auf.
Ja, das stimmt, das ist voll.
Vielleicht hier, wenn er von dem Krümmen spricht, einfach, ja, wie unsere Gelenke schwächer werden und fängt an zu zittern. Ist ja auch Gottes Gnade. Irgendwer hat, ich glaube, Agatha Christie war das, die gesagt hat, ein Archäologe ist der beste Ehemann, für eine Frau, weil je älter sie wird, desto interessanter wird sie für ihn. Aber
so ist es. Und Vers 4, die Türen zur Straße hin geschlossen werden, während das Geräusch der Mühle dünner wird und ansteigt, die Vogelstimme und alle Töchter des Gesangs werden gedämpft. Also man hört schlechter, aber dann auf der anderen Seite die Vogelstimme, man wacht vielleicht auf von etwas, wo man früher nicht aufgewacht wäre. Man schlaft auch nicht mehr so leicht und Gesang der Töchter werden gedämpft. Man genießt die Dinge vielleicht nicht mehr so wie früher. Alles wird irgendwie langsamer. Ist immer so unternehmenslustig, wie abenteuerlustig wie früher. Auch vor der Anhöhe fürchtet man sich und Schrecknisse auf dem Weg. Also man wird ängstlicher, beobachtet man oft bei älteren Menschen. Ach, ich hoffe, ich breche mir nichts. Vorsichtig, ist ja auch realistisch. Man bricht sich leichter etwas. Und der Mandelbaum steht in Blüte. Ja, die weißen Haare, man ergraut. Das war noch vor L'Oreal und wie die Firmen alle heißen. Heutzutage ändert sich die Farbe, je nachdem, wie man selber will, solange man oft genug nachfärbt. Und die Heuschrecke schleppt sich mühsam dahin, keine Ahnung, wovon das spricht. Und die Kaper platzt auf. Vielleicht einfach die Mühsal, die das Alter oft mit sich bringt. Und die goldene Schale zerspringt und der Krug am Quell zerbricht und der Schöpfrat zersprungen in den Brunnen fällt. Also sehr poetische Sprache, aber es spricht einfach davon, dass ja auch unser Leib zerfällt eigentlich. Alterungsprozess, wie der Krug und das Schöpfrad am Brunnen, wir altern. Das geht schon sehr früh los, eigentlich. Ich glaube, das kann 20 oder 30, ne? Bauen wir eigentlich mehr ab, als dass wir. Wann ist man ausgewachsen?
Mit 18.
Ja, und seitdem sind wir eigentlich ja so langsam 16, 17, am Abbauen. Mhm. Wieder. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Also bringt auch hier wieder die ewige Perspektive, auch für die Alten, für die Jungen, und die Alten brauchen das auch. Und ich denke, je älter man wird, desto bewusster wird einem auch, wie kurz das Leben ist. Und hoffentlich, ich meine, es gibt so viele, die das wegschieben, aber hoffentlich denkt man auch dran, dass man nicht ewig hier leben wird. Vielleicht ist auch das Gottes Gnade, dass wir in einer gefallenen Welt,
dass wir weiser werden, gell?
Genau. Lehre mich, meine Tage zu zählen, damit ich ein weises Herz bekomme.
Auch dass wir weiser werden.
Vielleicht auch Gottes Gnade. Ja. Dieser Zerfallsprozess, dass wir merken, es geht zu Ende. Also nicht wirklich zu Ende, aber es geht in die Ewigkeit.
Verwelkt.
Ende dieses irdischen Lebens. Die Zeit, Entscheidungen zu treffen. Gott sagt uns von Paulus, im Menschen ist das Gesetz, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Bist du bereit dafür? Das ist die Frage. Der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen ist, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Also wir hören nicht auf zu existieren, sondern unser Geist geht in die Ewigkeit, und wenn wir Jesus vertrauen, dann geht er zu Gott. Wenn wir ihm nicht vertrauen, dann geht es woanders hin. Fällt mir auch eine Geschichte ein, die ich gehört habe von einem Mann, und man kann ja auch einem Jüngeren passieren, ne? Wir wissen ja nie genau, wie lange wir leben. Also wir sind immer so jung, wie wir sein könnten. Und wir sind der Ewigkeit oder dem Tod sicher näher als noch gestern. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der einen Unfall hatte. Und er wurde dann notoperiert, und obwohl so ganz kritisch gewesen, und er wacht dann in diesem Aufwachraum wieder auf und
ist so noch desorientiert und hat so die totale Panik. Ne? Und auf jeden Fall stellt sich dann heraus, warum er die Panik hatte, nämlich das Krankenhaus war gegenüber von einer Tankstelle. Und es war eine Shell-Tankstelle, aber das S, die Beleuchtung vom S ist ausgefallen.
Ah. Okay.
Oh, das Feuer.
Weiß nicht, warum ich heute diese ganzen verrückten Geschichten denke. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist Nichtigkeit. Ohne Gott ist das ganze Leben nichtig. Aber der Geist kehrt zu Gott zurück. Ewige Perspektive für die Älteren und die Jüngeren, das ist so wichtig. Jesus hat gesagt, such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das ist das Wichtigste. Und er wird alles hinzufügen, was wir brauchen. Sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, nicht Zeug aufhäufen hier, Schätze auf der Erde, die verrosten und vergehen und gefressen werden von den Würmern. Lebt mit einer ewigen Perspektive. Da müssen wir uns immer wieder dran erinnern, also ich zumindest. Mhm. Weil diese Tendenz, dass dieses Hier und Jetzt uns einnimmt, ist unheimlich stark, finde ich. Man wird ja hier den ganzen Tag bombardiert mit irdischen Botschaften. Werbung und das brauchst du noch und das brauchst du noch und auf eBay gibt es noch die Angebote. Wenig Werbung für die Ewigkeit. Ich habe noch nie so ein Plakat gesehen, wo sowas draufsteht. Alles ist Nichtigkeit. Bedenke, dass Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird oder der Geist kehrt zu Gott zurück. Solche Plakate habe ich noch selten gesehen. Sei bereit für die Ewigkeit. Und Fernsehen und Medien. Und also sehr mit dem Hier und Jetzt. Und denk.
Der Teufel ist fleißig am Werk.
Ein Hauptjob von mir ist, mich selbst und uns zu erinnern. Und von uns Christen ist, die Welt zu erinnern, dass es einen geistigen Bereich gibt und eine Ewigkeit gibt und dass es hier und jetzt nicht alles ist. Und ich muss mich immer dran erinnern, weil dann lebe ich anders, wenn ich dran denke. Und das ist wichtig. Und dann haben wir jetzt hier noch die Schlussfolgerung von diesem Ganzen. 12 Kapitel lang Nichtigkeit und das Leben analysiert ohne Gott. Und hier wird gesagt, darüber hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er das Volk noch Erkenntnis. Und er wog und forschte und verfasste viele Sprüche. Wissen wir, die haben wir schon studiert. Das Buch der Sprüche. Der Prediger suchte wohlgefällige Worte zu finden und Worte der Wahrheit aufrichtig niederzuschreiben. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Also Treiberstachel, das war, wie sie die Rinder damals hier angetrieben oder korrigiert haben. Und er versucht hier Worte zu finden, wir würden sagen, die ins Herz gehen, ja, die treffen, die korrigieren, die ja, wie eingeschlagene Nägel, wo, hey, das hat seinen Platz, das ist richtig, das ist fest. Sie sind gegeben von einem Hirten. Und wir glauben, dass Gottes Wort von Gott inspiriert ist. Ich glaube, dass es wirklich um den himmlischen Hirten geht hier. Salomo hat es zwar geschrieben, oder ein Großteil der Sprüche, die wir heute haben, aber eigentlich ist es von unserem Gott, von unserem guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich oder auf grüner Aue. Führt mich auf die saftige Weise. Das ist Gottes Wort für uns. Und dann sagt er im Vers 12 darüber hinaus, mein Sohn, ich mag das, das ist ein toller Vers, für Studenten vor allem. Darüber hinaus, mein Sohn, lasse ich von ihnen warnen. Des vielen Bücher machen sie es kein Ende und viel studieren ermüdet den Leib. Ist auch eine Lebenserfahrung. Und man, wenn der Salomo das damals gesagt hat, ich weiß nicht, wie viele tausend Bücher heute pro Tag produziert werden, neue Bücher, die rauskommen, kommt gar nicht zu Ende. Und das ist ja nicht gemeint, dass man nicht studieren soll oder sich nicht interessieren soll für Dinge. Aber einfach die Perspektive zu haben. Ich glaube, das wichtigste Buch ist wirklich das Buch hier. Und die Weisheit von Gott, die von unserem Hirten kommt. Und dann gibt es noch ganz, ganz viel menschliche Weisheit, Bücher voll. Aber die wird uns letztendlich nicht wirklich viel weiterbringen. Und Vers 13, das Endergebnis des Ganzen, lass uns hören. Das ist das Ergebnis hier von jahrelangen Experimentieren, eigentlich ein Experimentleben. Vielen verschwendeten Jahren eigentlich. Das Endergebnis des Ganzen, lass uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Hab Ehrfurcht vor Gott. Und Jesus hat es gesagt in Johannes 14, hat man am Sonntag, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Also fürchte Gott und liebe Gott, könnten wir das auch übersetzen. Denn das soll jeder Mensch tun. Gott lieben, seine Gebote halten, Ehrfurcht haben vor ihm. Ihn einbeziehen in das tägliche Leben und dieser ewigen Perspektive in seiner Gegenwart leben. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Wieder die Ewigkeit. Wir gehen in die Ewigkeit. Und Gott wird richten. Auch das Verborgene, was niemand anderer weiß außer uns. Selbst die Gedanken. Wird nichts verborgen bleiben. Und wenn das so ist, wie sollen wir leben? Ne? Wenn jedes Werk, sei es gut oder böse, hier von Gott bewertet wird und belohnt wird oder bestraft wird, verbrannt wird, je nachdem, wie wir mit Gott stehen auch. Wenn wir auf Jesus vertrauen, wissen wir, dass wir gerettet sind, weil wir auf ihn vertrauen. Aber es wird um Belohnungen gehen. Schätze im Himmel sammeln, das ist was Reales. Auch im Korintherbrief steht das, ne, dass manche unserer Werke werden verbrennen wie Stroh oder Heu. Und anderes wird beständig sein. Und es ist so einfach. Ein Glas Wasser im Namen Jesu. Sagt uns Jesus, wer einem dieser Geringsten, was er einem der Geringsten getan hat, hat er mir getan. Also fürchte Gott, das ist das Endergebnis. Halte seine Gebote. Liebe Gott, das ist, worum es geht im Leben. Und wir gehen in die Ewigkeit. Es wird alles beurteilt werden. Und in dem Sinn dürfen wir unser Leben hier genießen. Aber vorausschauend und in Gemeinschaft mit ihm. Ja. Einfaches Endergebnis eigentlich. Leben mit Gott. Vertraue ihm, fürchte ihn. Leben in der ewigen Perspektive. Habt ihr noch was ihr hinzufügen wollt?
Das ist jetzt nicht auf dieses Thema bezogen, aber da eine Vers, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Wegen Verbrennen nach dem Tod.
Aha.
Zu Staub. Es steht doch nirgends geschrieben, dass man sich nicht verbrennen lassen. Aber es...
Nee, es steht gar nichts.
Ich staune, weil manche Christen, von denen ich nicht gedacht hatte, dass sie sich verbrennen lassen, haben sich verbrennen lassen. Deshalb, ich bin da so ein bisschen... Also wenn ich jetzt auf Jesus schaue, dann hat Jesus auch ein Grab gehabt.
Ja gut, es war halt auch damals die jüdische Begräbnis... Ja. Praxis, sage ich mal. Ne?
Ja, aber die anderen haben sich auch nicht verbrennen lassen. Vielleicht auch andere Völker. Aber
letztendlich sagt die Bibel gar nicht viel dazu. Also ich weiß, es gibt Leute, die sind furchtbar gesetzlich. Mhm. Irgendwer hat mir eine Broschüre gegeben zum Durchlesen, was das tut. Mhm. Ich glaube, es war die Gabi, die habe ich noch. Ja, muss ich mal zurück. Also ging es auch.
Mich würde es auch mal interessieren, welche Bibel, auf welche Bibelstelle die sich dann berufen.
Mhm. Berufen sich eigentlich. Ja, gut, schon auf diese Stellen, ja, Gott wird den Leib wieder auferwecken und so weiter und so fort.
Ja, aber welchen so, Leib?
Die Hoffnung auf die Auferstehung, na, das waren so diese traditionellen Begründungen dafür. Aber letztendlich sagt die Bibel eigentlich nicht wirklich viel dazu, oder? Mhm. Wie wir uns also begraben lassen sollen, also mir fällt da nichts ein. Ja gut, wir lesen im Alten Testament, Gott hat den Mose begraben und sie begruben. Mhm. Das war halt auch die Praxis. Letztendlich ist es ja auch ein Stück weit kulturell bedingt. Ne? In Indien, die Leute verbrennen, lassen sich alle verbrennen. Und was machst du, wenn du von einem wilden Tier gefressen wirst?
Also ich hatte mal Gott gefragt, wie das ist. Und irgendwie hatte ich dann so den Eindruck, fürchtet euch nicht vor denen, der nur Leib verderben kann, fürchtet euch aber mehr von dem, der Leib und Seele verderben kann. Mhm. Ob das jetzt, das hatte ich jetzt halt mal so.
Ja gut, aber das kannst du, das ist unsere Entscheidung. Ich kann mir heute wünschen, ob ich nach dem Ableben verbrannt werden möchte oder nicht. Deshalb die Frage jetzt,
meine persönliche Meinung ist, wo die Bibel schweigt, sollen auch wir nicht hier große Regeln aufstellen. Letztendlich ist es eine persönliche Entscheidung und eine Gewissensfrage. Und wenn sich einer verbrennen lassen will, soll er sich verbrennen lassen. Wenn sich einer begraben lassen möchte, also ohne zu verbrennen, dann soll er das machen lassen. Ich denke, gilt, jeder tue das im Glauben. Diese Stellen im Römerbrief, ja. Wer esse, ja, der soll das Fleisch essen und wenn wer nicht isst, der soll nicht essen, weil wer isst, der isst für den Herrn und wer nicht isst, isst für den Herrn und jeder soll das tun, was er mit gutem Gewissen ja, vor Gott tun kann und voll Glauben tun kann. Denn alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Ne? Wenn, ja,
aber wenn du die Bibelstellen finden solltest, dann würde mich das auch interessieren.
Also es gibt nicht wirklich viele Bibelstellen dazu. Ja. Es gibt ja 1. Korinther 15, da ist die typische Stelle über die Auferstehung, dass Gott unsere verweslichen Leiber aufwecken wird und das Verwesliche wird Unverweslichkeit anziehen, aber
na gut, also wenn verweslich, dann bedeutet das keine Asche, sondern unser verweslichen Leib.
Oder? Aber letztendlich, ob ich verfault bin oder verbrannt bin oder.
Das ist nur eine Frage der Geschwindigkeit eigentlich. Also.
Oder irgendein Krokodil mich gefressen habe und ich dann Krokodilpups bin am Ende. Und ich meine, wie weit wollen wir gehen mit dem Ding? Ja? Also ich meine, manche Leute verbrennen. Was ist mit den Märtyrern, die am Scheiterhaufen verbrannt worden sind? Die hatten keine Entscheidung an dem Punkt, aber Gott wird alles wieder auferwecken können, ganz egal, wie der Überrest aussieht. Und er wird uns einen himmlischen Leib geben. Also, ich weiß nicht, ich würde da keine gesetzliche Regel irgendwie
aufstellen. Mir ist jetzt auch gerade so irgendwie so die Frage gekommen, ich meine, selbst wenn wir in die Hölle kommen, da haben wir doch eigentlich auch dann einen Leib, oder?
Ja, denke ich schon. Ich denke nicht, dass wir in der Ewigkeit einfach so leiblose Seelen sein werden.
Ja, dann ist es doch egal.
Ja, aber es ist doch bei dieser einen Stelle mit Lazarus, ne?
Ja.
Die haben sich da erkannt. Also der eine im Himmel auf Abrahams Schoß und der andere
in
der Höhle. Deshalb das haben sie sich erkannt. Also gehe ich davon aus, dass wir uns auch erkennen werden.
Ja. Ich habe hier noch ein Beispiel hier für einen alten Menschen, der soll als Ermutigung auch. Wir gehen ja nie in die Rente, ne? Für den, mit dem Herrn.
Ja.
Wir müssen leiser treten, wie hier steht. Aber wir gehen nie wirklich in die Rente. Ich habe gelesen von Michelangelo, dass der mit 89 sein letztes Gericht gemalt hat, vielleicht sein größtes Kunstwerk, und dann mit 90 die Decke von der Sixtinischen Kapelle noch gemalt hat. Also wir leben dem Herrn, wir sterben dem Herrn, alles was wir tun, tun wir dem Herrn.
Ja.
Wir lassen uns begraben für den Herrn oder verbrennen für den Herrn. Jeder nach seinem Wissen und Gewissen. Also ich persönlich würde da keine Regel aufstellen, weil uns die Bibel eigentlich nicht wirklich viel dazu sagt.
Ja. Mir geht es so wie der Inge auch. Also wenn du da irgendwie mal, oder das, wenn wir mal was finden, ja, das würde mich dann auch mal interessieren, worauf die sich beziehen, ob ich da wirklich sagen kann, okay, jetzt das sehe ich jetzt auch so oder nicht. Das würde mich mal
so. Mal schauen, ob ich es da habe, dann kann ich euch vorlesen. Ja.
Ja, okay.
Jetzt mache ich das aber aus, ja. Wir verabschieden uns an dem Punkt.